Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind hier in der Skybar 1042 im Parkhotel in Heilbronn. Unsere 31. Sendung heute und wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen Gast haben, der viele Verknüpfungspunkte hier in die Region hat, denn die Gesundheitspolitik, die geht natürlich alle an. Herzlich willkommen, Manne Lucha, Minister für Gesundheit, Soziales und Integration in Baden-Württemberg. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die freundliche Einladung.
Ja, Sie sind heute hier. Jetzt wird mich mal ganz speziell interessieren, wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal beim Arzt als Patient?
Gestern.
Gestern? Und es geht einfach mit Termin bei Ihnen? Als Minister ist das einfach?
Nein, ich bin ganz gewöhnlich kassenversichert, habe meine Kassenversicherung natürlich mitgenommen, selbstverständlich, wie Sie das gehört, und mache ganz normal bei meinem Arzt. Ich habe ja das Alter, wo man eine kleine Bresthaftigkeit hat, die immer mal wieder kommt und die man gut beheben kann. Und das konnte ich gestern machen lassen beim tollen Team und gut und unkompliziert und saß im Wartezimmer.
Sehr vorbildlich. Aber es gibt natürlich andere, die müssen ganz lange warten auf Termine. Da kommen wir heute im Laufe des Gesprächs noch dazu. Unglaublich viele Themen, die wir besprechen können. Und man hat gemerkt, wie es die Menschen umtreibt. Es sind auch viele Fragen gekommen. Und Sie wissen natürlich, in unserem Newsletter der Chefredaktion unter der eingeblendeten Adresse können Sie immer Ihre Fragen an uns schicken oder eben auch Vorschläge machen für Ohne Ausrede. Und wie stets wird das Gespräch natürlich auch als Podcast anschließend zur Verfügung stehen. Unter den eingeblendeten Adressen können Sie dann auch Ohne Ausrede wieder als Podcast anhören. Jetzt gab es gerade eben den BAWÜ-Check, den kennen Sie. Das ist die Umfrage von baden-württembergischen Tageszeitungen, an der wir als Stimme auch beteiligt sind. Da gab es einen Halbzeitbilanznoten für die Landespolitiker. Und da haben Sie mit einer Note bei den Befragten von 3,7 am schlechtesten abgeschnitten. Ärgert Sie das oder kann man als Gesundheitsminister keine gute Note bekommen?
Jetzt ist die Frage der Betrachtung. Ich kann mich an meine Schulzeit noch gut erinnern. Ich glaube, der Beste war bei 3,2, also diese 0,5.
Das liegt bei Ihnen an 3,0, der Herr Bayerz, genau.
Ja, und natürlich Politik, wissenschaftliche Profis sagen, je bekannter man ist, desto schlechter wird die Note. Sie müssen andersrum sehen, was mir an dieser Befragung am besten gefallen hat, ob ich da jetzt, erstens mal, kennen mich immer 40%, also normal kennen einen Sozialgesundheitsminister 1%. Mich grüßen Menschen in Stuttgart und nachdem ich wieder ein bisschen besser beieinander bin, gefällt uns wieder besser, Herr Minister, also die Auszehrung der Pandemie hinter mir gelassen. Aber was mir in dieser Umfrage wirklich gut gefallen hat, war, dass 49% der Befragten gesagt haben, dass Pflege- und Gesundheitspolitik für sie ein herausragendes Thema ist, weil das uns und mich persönlich bestärkt, in den Maßnahmen, die wir seit Jahren machen, dort voranzukommen durch Programme, durch unsere Investitionen, durch Gelder, die wir signifikant aufgestockt haben und nicht zuletzt durch unser bundespolitisches Engagement derzeit.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte nochmal an die Facharzttermine anknüpfen. Viele Leserinnen und Leser kommen und sagen, Mensch, ich muss monatelang warten, bis ich einen Facharzttermin bekomme, bis ich beim Kardiologen unterkomme oder sonst irgendetwas, 6, 7 Monate. Die Babyboomer unter den Medizinern, die sind in den nächsten paar Jahren weg. Wie kann man als Landespolitik diese Lücke ausfüllen? Eine Möglichkeit, mehr Studienplätze anzubieten, also den Numerus Clausus zu senken beispielsweise?
Also wir haben tatsächlich ja die Studierendenplätze erhöht um 150 und haben ja auch eine Landarztquote eingeführt, sehr erfolgreich jetzt im dritten Jahrgang, wo wir 75, die sich dann auch verpflichten zur Niederlassung, dass das dann zwingend gar nicht mehr die Definition Land sein muss, sondern weil wir überhaupt Niederlassung benötigen. Das sichert uns den Nachwuchs. Wir haben tatsächlich ein kleines Paradox. Wir haben mit fast 73.000 approbierten Ärztinnen und Ärzten, die Mitglied der Landesärztekammer sind, so viele wie noch nie, die erwerbstätig sind. Sicher auch viele nicht mehr so wie die Doktores, die uns beide auf die Welt gebracht haben, rund um die Uhr. Neue Aufteilung, also da gibt's neue Beschäftigungsmodelle. Und ja, wir müssen sicher mehr darauf reagieren, dass wir noch besser den technischen Fortschritt zugunsten der Patienten umsetzen. Wir werden ohne kluge Patientensteuerung und Versorgungssteuerung nicht umhinkommen. Aber ich meine damit nicht das, was jetzt ein CDUler im Sommerloch gesagt hat, dass man wieder irgendwelche Gebühren und die man dann wieder zurückbekommt. Das macht keiner mit, aber tatsächlich, wenn die elektronische Patientenakte mal so gefüllt ist, wie sie gefüllt sein muss, dass wir tatsächlich darüber gute Daten haben, wann zu welchem Zeitpunkt sinnhafterweise welche Behandlung stattfindet, werden wir die Steuerung auch wieder besser anbieten.
Was haben wir denn aus Corona gelernt? Für viele ist Corona meilenweit weg, wollen es auch nicht mehr hören. Aber wenn man sich erinnert, Masken fehlten, Tests fehlten, Handschuhe. Was hat man gelernt, was die Vorhaltung und die Produktion angeht, gerade auch von solchen medizinischen
Mitteln? Ja, für einen Satz vorher, Entschuldigung, wir haben unter Corona zumindest gelernt, wir haben ja täglich, die erste Zeit, bevor wir die ganzen Dinge hatten, haben wir täglich Sitzungen gehabt und wir haben gelernt, schnell, unkonventionell, pragmatisch, auch mit den Ärzten, 1200 Fieberambulanzen aufgebaut. Wir haben geguckt, wie können wir Masken verteilen. Also da waren wir extrem gut aufgestellt. Da sind wir jetzt schon wieder bürokratischer. Wir müssen dieses Unkonventionelle sicher beibehalten. Wir haben gelernt zum einen, dass wir digital besser werden müssen, allein bis die Meldewege am Anfang zum Robert-Koch-Institut, das berühmte Fax im öffentlichen Gesundheitsdienst, das immer noch deutlich, ja, dass es auch geben darf, aber das nicht mehr der Standard ist, das mittlerweile wirklich sehr viel auch zu vielen Schnittstellen Informationen geben kann, das ist immer deutlich besser geworden. Wir haben gelernt, dass wir tatsächlich gewisse Vorsorgen treffen müssen, was wir auch jetzt getan haben, resiliente Schutzausrüstung immer wieder im Verkehr bringen, damit sie nicht abläuft, aber auch immer wieder in die Rücklage legen, dass sie tatsächlich arbeiten können. Aber das meiste, was ich gelernt habe, wir müssen konsequent die Digitalisierung vorantreiben. Wir dürfen nicht aufhören bei der Gesundheitskompetenz, bei der Aufklärung, die Stärkung von uns selber aus mündige Bürgerinnen, auch sich selbst nicht nur jetzt gesund zu leben, sondern auch einzuschätzen, wann nehme ich welche Hilfe. Das beste Beispiel, ich habe von Montag bis Donnerstag Beschwerden, Freitag auch noch und am Samstag gehe ich zur Notaufnahme. Könnte aber im Regelsystem bekomme ich jeden Arzttermin, wenn es notfallindiziert ist, bei meinem behandelnden Arzt. Das sind so Punkte, die wollen wir wieder schärfen. Lassen Sie mich noch eine kurze Vision, die wir aber jetzt hinterlegen müssen. Die Zukunft unserer Versorgung, wo wir ja letztendlich mich nicht mit wenigen, aber mit weniger, die wir vielleicht haben in 10 Jahren, die Gnade haben, mehr zu versorgen, weil wir älter werden. Wir sind die älteste Gesellschaft. Das ist ja eine große, auch sozialpolitische Errungenschaft. Zukunft heißt digital, vorambulant, vorstationär. Wir brauchen diese Clearingstellen, die Vorschalttechnologien, um am richtigen Ort richtig zu behandeln. Und das passiert auch punktuell schon. Aber es ist noch nicht systematisch. Wir haben in der Telemedizin, wir haben in der Digitalisierung bei der Patientenakte.
Spielt ja auch KI eine große Rolle.
Haben wir 10, 15 Jahre. KI ist ja sowieso unterstützt uns als Lernsystem. Sie haben ja hier mit diesen wunderbaren SLK-Kliniken, die sind ja in vielen Punkten technologisch auch schon sehr vorne, sind für uns ja auch ein wichtiger Partner. Das müssen wir jetzt aber substanziell politisch an einem Strang umsetzen.
Gut, da sind wir schon mitten, wenn Sie SLK ansprechen bei den Kliniken. Und natürlich die Krankenhausreform treibt viele Menschen um, verunsichert auch viele Menschen. Wir haben in der Region natürlich jede Menge Betroffenen von Öhringen bis Heilbronn. Da kommen wir jetzt mal ganz konkret zu ein paar Punkte, die an uns herangetragen worden sind. Da heißt es positiv, kann man sagen, dass die Leistungsgruppen durch die Länder im Rahmen der Planungshoheit wieder den Krankenhäusern zugewiesen worden sind. Da haben sie sich ja dafür eingesetzt, dementsprechend. Jetzt fragt man sich, wie soll denn das Verfahren und die Kriterien dieser Zuweisung erfolgen. Welche Vorstellung hat da das Land?
Also der Prozess ist ja tatsächlich so, am 6. Dezember letzten Jahres hat uns die Expertenkommission ein Papier vorgelegt, das war sehr starr und dirigistisch und hat Level definiert. Und Level dürfen nur gewisse Leistungsgruppen erbringen. Und uns als Länder, und Baden-Württemberg ist ja seit Januar Vorsitzland und ich als amtierender Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, hat gesagt, das können wir so nicht machen, weil gerade wir in Baden-Württemberg ja schon seit Jahren Kliniken konzentrieren, wissen, wo, an welcher Stelle das Angebot gut platziert ist. In der Tat, die besten Beispiele sind Ihre großen SLK-Kliniken, nebenbei gesagt, mit sehr viel Geld auch Investition. Und auch das Klinikum in Öhringen, das ja auch im Hohenlohe-Kreis Debatten ausgelöst hatte, weil wir...
Können wir ja gleich vorziehen. Dürfen die das anbieten, das Leistungsspektrum, das man eigentlich beim Baubeginn sich auch vorgenommen hatte? Oder könnte man da durch den Rost fallen am Ende?
Also schaue ich so aus, als wäre ich ein Schildbürger. Glauben Sie, wir nehmen eine so hohe Millionensumme von Bund und Ländern in die Hand, um dann diesen wertvollen Baustein nicht die Leistungsgruppen zuzuordnen, die für die Versorgungsregion wichtig sind? Wir haben uns ja ganz bewusst, auch wenn Sie geografisch schauen, wo dieses Krankenhaus ist, dafür entschieden, diese Leistungsgruppen dort anzusetzen. Und ich sage dem Besorgten, ich weiß gar nicht, wer die Debatte aufgebracht hat, ich sage den besorgten Bürgerinnen und Bürgern und auch meinen werten Kollegen aus dem Landtag und dem von mir hochgeschätzten Landrat, der ist übrigens am coolsten von allen, weil der weiß, wie es geht. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Das wird ein ähnlich starkes Klinikum werden, wie Sie hier mit Ihren Gesundbrunnen und am Plattenwaldkliniken vorweisen können.
Ich komme noch mal kurz zu den Leistungsgruppen zurück. Müssen sich denn die Krankenhäuser um einzelne Leistungsgruppen bewerben, so wie das in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, oder werden die direkt zugeteilt vom Land?
Die Ausgangslage von Nordrhein-Westfalen, die ja diese Planungsprozesse weit vor der jetzigen Debatte im Jahre 17 begonnen haben, weil die eine signifikante Überversorgung hatten. Die hatten ja so eine doppelt so hohe Bettenzahl mit dem Druck, dass sie sich gegenseitig kannibalisierten mit hohen Vorhaltestandards, die ja nicht mehr finanziert waren. Da sind wir in Baden-Württemberg wesentlich weiter. Wir haben ja heute schon die Kliniken ausgestattet, wenn Sie unsere Zentrumstrukturen schauen, bei der Stroke Unit, also Schlaganfalleinheiten dreigestuft, bei den onkologischen Zentren, bei den Traumatologiezentren. Da haben wir schon Vorgaben, die bilden sich in diesen Leistungsgruppen ja fachlich wieder ab. Da wird ja nichts Neues erfunden, sondern es wird ja nur gebündelt, was brauche ich für die 60 Leistungsgruppen, die NRW erarbeitet hat, auf Basis einer evidenzbasierten Medizin und 5 kommen dazu. Das heißt, unsere Klinikträger sind für die Leistungsgruppen schon meines Erachtens sehr, sehr gut ausgestattet. So, uns muss ja darauf ankommen, dass wir keine Kannibalisierungswettbewerbe auslösen, weil wir ja wollen, dass diese Angebote wahrgenommen werden, weil wir ja das größte Problem, das wir haben, sind ja personelle Ressourcen.
Ja, da kommt ja oftmals auch die Befürchtung auf, wir haben es jetzt ganz konkret zwischen Gesundbrunnen und Plattenwald. Wird es auch in der Zukunft da noch Doppelstrukturen geben dürfen, beispielsweise Orthopädie, Onkologie, Kardiologie? Oder sagt man, nee, das muss an einem der beiden Standorten dann zentral vorgehalten werden?
Also wir schauen uns ja, es ist ja ein Klinikträger, wir schauen uns den Gesamtversorgungsraum an und dann ist es doch klar, wenn das bisher die Fallzahlen, wenn bisher die Mindestmengen, das sind ja alles Kriterien, die gelten ja weiter, die werden ja nicht ausgehoben. Wenn die alle erfüllt sind, dann gibt's ja keinen Grund, was zu ändern. Entscheidend ist ja, aber das entscheiden die Klinikbetreiber. Wir wollen ja den Druck wegnehmen, weil dieses Mengensystem schon vor der Pandemie nicht mehr richtig funktioniert hat, weil wir ja einen Rückgang hatten bei stationären Fallzahlen und durch die Pandemie und vor allem die letzten beiden Jahre beschleunigt deutlicher Mengenrückgang war. Und somit haben die natürlich ihre Kosten nicht refinanziert. Die Klinikträger ihrerseits werden natürlich diese Chance nochmal nutzen, am richtigen Ort das richtige Angebot zu bündeln. Im Übrigen würde ich sagen, die Distanz zwischen Gesundbrunnen und Plattenwald ist jetzt keine, die einem irgendwie Schweiß auf die Stirn treiben könnte, dass wir da zu große Entfernungen haben. Wir haben durch viele Strukturgutachten festgestellt, die Bürgerinnen, mit denen wir Prozesse machen, wie jetzt in der Ortenau, die nicht hier relevant ist, wo man aus 9 Standorten 4 macht im größten Flächenkreis, sagen immer an 4., 5. Stelle die Wohnortnähe. An erster Stelle ist immer die Qualität, ist immer auch die Qualität der behandelnden Ärzte und Pfleger.
Aber Sie haben jetzt die Finanzierung angesprochen und das ist ja auch ein Thema, das vor allem die Krankenhäuser in Baden-Württemberg umtreibt, 11,8% Tarifsteigerung in 2 Jahren. Selbst die SLK, die bisher immer im schwarzen Bereich war, hat befürchtet, dass man erstmals in die roten Zahlen rutscht. Es sieht wohl so aus, dass es dieses Jahr dann doch noch nicht der Fall ist. Aber mittelfristig gesehen, wie kann man denn diesen höheren Gehältern in Baden-Württemberg künftig finanzieren? Wie kann man sich da auch als Minister einsetzen, dass man sagt, dass die Kliniken rentabel arbeiten können?
Ich meine, es ist uns tatsächlich gelungen, jetzt entlang der Reform auch mit dem Bundesminister einen Passus auszuhandeln, dass Inflationskosten, gestiegene Nebenkosten und Tarife besser abgebildet werden. Wir haben natürlich ein bisschen die verzwickte Situation, dass wir 2 Faktoren haben, die wir politisch ändern müssen. Das eine heißt, ist der sogenannte Landesbasisfallwert. Baden-Württemberg wird dafür bestraft, dass wir eigentlich die modernste und beste Konzentration haben und dass wir die gesündeste Bevölkerung sind und den sogenannten Morbi-RSA. Also das eine richtet sich, was die Kassen für Versichertenstruktur haben und das andere richtet sich eben, wie gesund und krank sind wir. Und wir reklamieren aus Baden-Württemberg eine Veränderung dieser 2er Ausgleichs- oder Messziffersysteme. An dem Brett arbeiten wir. Gleichzeitig benötigen wir aber für unsere Kliniken bei den Kassen die entsprechenden Entgelte, weil für die Entgelte aus dem laufenden Betrieb sind die Kassen verantwortlich. Wir als Länder sind für die Investition verantwortlich.
Ist ja nicht kurios, Baden-Württemberg hat die geringste Krankenhausbetten je Einwohner. Und die Hausaufgaben, Sie haben es gerade gesagt, hat man hier gemacht, auch mit den Konzentrationsprozessen. Gleichzeitig, wenn man sich den Krankenhaus-Rating-Report anschaut, dann haben wir in Baden-Württemberg die Krankenhäuser mit dem höchsten Insolvenzrisiko und den schlechtesten Finanzdaten insgesamt. Was kann man da konkret dagegen tun?
Also das ist ja so eine Betrachtung, dieses Insolvenzrisiko unter Schutzschirmverfahren kenne ich jetzt nur aus anderen Bundesländern, im benachbarten Bayern, im benachbarten Rheinland-Pfalz, übrigens in Trägerschaft eines Wohlfahrtsverbandes. Wir sind mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft in engem Austausch. Wir sind ganz nah dran, ob es Kliniken gibt, die in die Insolvenzgefahrnähe kommt, um wirklich vorher reagieren zu können. Wir haben ja auch angekündigt, dass wir aufgrund der vergangenen Krisenzeiten durch Krieg und Pandemie, wir unsererseits als Land nochmal getragen durch die beiden Regierungsfraktionen, nochmal Gelder zur Verfügung stellen. Das sind wir gerade.
Sie haben einen Hilfsfonds, haben Sie angekündigt.
Genau.
Wie konkret ist der schon?
Der ist sehr konkret. Der wird Ende dieser Woche, Ende des Beteiligungsverfahrens der Regierungsfraktionen. Wir haben das schon mit dem Finanzministerium abgestimmt. Jetzt sind wir in der Kabinettabstimmung. Das soll in diesem Sommer noch im Umlaufverfahren beschlossen werden.
Herr Lauterbach lehnt ja finanzielle Maßnahmen gegenüber der Krankenhäuser ab. Nimmt er damit nicht Insolvenzen billigend in Kauf? Und können Sie ihn vielleicht vom Gegenteil noch überzeugen?
Herrn Lauterbach könnte man dann eher überzeugen. Die Schwachstelle heißt Finanzminister. Der Finanzminister fährt einen rigorosen Kurs einerseits der Nullverschuldung und gleichzeitig hat der Finanzminister für Sozialversicherungs- und soziale Sicherungssysteme nicht die zu große Leidenschaft. Er kürzt gerne in Häusern, die SPD oder Grün geführt sind, die viel mit Sozial- und Gesellschafts- und Gesundheitspolitik, Steuerzuschuss zur Pflegeversicherung weg. die 11 Millionen Bürgergeldanteile in der Krankenversicherung, die wir im Koalitionsvertrag verhandeln haben, kommt nicht. Also,
das ist eine scharfe Ampelkritik von Ihnen, ne?
Scharfe Lindner-Kritik, aber auch eine Ampelkritik, weil ich glaube, der Bundeskanzler müsste da stärker eingreifen, weil wir ohne sozial- und gesellschaftspolitisches Profil in so einer Zeit, wo viele Verunsicherungen die Menschen holen, ob sie nämlich Abstiegsängste haben, ob sie vielleicht auch Wohlstandsverluste haben, da wollen sie in Gesundheit, Pflege, Sicherheit von uns. Und die Sicherheit kann es nicht zum Nulltarif geben.
Kommen wir noch mal ganz zum Abschluss bei dem Block auf die lokalen Häuser zu sprechen. Man könnte ja kritisch hinterfragen, wir haben es jetzt ein bisschen am Rande getan, wie die Zukunft der einzelnen Häuser aussieht. Wir haben hier einen SLK-Verbund in Gesundbrunnen-Plattenwald, aber eben auch die Besonderheit mit der Lungenklinik Löwenstein, der dazugehört. Dann die Hohenloher Krankenhäuser oder auch die Fulbius-Klinik bei uns im Kraichgau. Haben die alle eine Zukunft?
Generell gilt, es wird überall qualitätsvolle Medizin gemacht, bloß es wird nicht überall alles angeboten. Und das ist ja genau die Grundidee und der haben wir ja uns schon länger verschrieben. Und klar weiß ich auch, dass man die Primärversorgungszentren, die wir gerade nach Schließungen von Klinikstandorten, wir hatten ja Brackenheim-Debatte, Merck-Mühl-Debatte,
Künzelsau,
dass das, weil das vieles handgestrickt war, weil wir dem noch keinen leistungs- und ordnungsrechtlichen Rahmen geben konnten, den können wir jetzt mit dieser Krankenhausreform in den Eckpunkten eindeutig geben. Das ist übrigens signifikant die baden-württembergische Handschrift, hybride DRGs, ambulant, stationär, gemeinsam Institutsambulanzen anzubieten, Pflege und Medizin besser zusammenzubinden, Patientenmanagement, gerade in solchen Primärversorgungszentren, die auch in den ländlichen Raum wirken. Das ist die große Chance. Also insofern, Ziel ist, es wird nicht an jedem Ort alles gemacht, aber alles, was an einem Ort gemacht wird, ist gute Medizin. Das ist der Grundgedanke.
Gut, jetzt sind wir schon bei Öhringen gewesen. Da haben Sie ja schon ganz klare Worte gesagt. Das werden wir auch dementsprechend bei uns in der Hohenloher Zeitung veröffentlichen, weil die Leute immer noch unsicher sind, ob alle Leistungsgruppen
dort auf die Kippe
stehen.
Da freue ich mich, dass Sie mir heute die Gelegenheit geben, nochmal ganz deutlich zu sagen, live on air, liebe Öhringer, ihr habt so eine schöne Landschaft, fast genauso schöne Weinberge wie in Herrn Heilbronn. Ich bin zwar jetzt der Gesundheits- und Zuchtminister, aber dringer der Viertele, da könnt ihr ganz cool bleiben.
Wer lebt denn eigentlich gesünder, Sie oder der Herr Lauterbach, wenn Sie so in Konferenzen beieinander sind?
Also wir leben anders. Herr Lauterbach bestellt Senzasale, das tue ich jetzt nicht, aber ich achte schon darauf, wir leben anders. Ich bin ein bisschen älter wie Herr Lauterbach. Ich finde, er ist zumindest schmäler wie ich. Ich glaube, dass ich mehr Bewegung habe wie er, aber da will ich ihm keinen Vorwurf machen.
Ich komme noch mal ganz kurz auf Hohenlohe, weil es eben auch zu unserem Verbreitungsgebiet gehört. Deswegen haben wir natürlich auch ein Herz für Hohenlohe. Wie muss sich eigentlich auch das Hohenloher Krankenhaus oder die Krankenhäuser insgesamt abstimmen? Wir haben ja Öhringen, die ja zusammengehören mit dem Mutterschiff in Bad Mergentheim. Wir haben das Angebot in Schwäbisch Hall, Crailsheim dann noch mit dazu. Gilt da das Gleiche, was Sie gesagt haben, dass man dort schon auch abstimmen muss untereinander?
Wir legen ja fest die Strukturmerkmale, die ein Klinikbetreiber bieten muss, um Leistungsgruppen anzubieten. Die sind ja festgegeben, die sind ja nicht gewürfelt. Das sind Qualitäts- und Leistungsdaten, Nachweisdaten. Und um diese Leistungsgruppe zu erhalten, und das wissen die Klinikträger, weil sie dem schon sehr nahe sind, überlegen sie sich, an welcher Stelle diese Leistungsgruppen oder Leistungsgruppenkombinationen Sinn machen. Wie gesagt, das, was ich heute überblicke, haben wir gerade, weil wir die Klinikträger bei Ihnen in Hohenlohe, hier in Heilbronn, aber auch in der benachbarten Region durch die Konzentrationsprozesse eben die Möglichkeit gegeben, größere Breite bei Leistungsgruppen anzubieten, weil sie sich breiter aufstellen können.
Ein wichtiges Thema ist die Kinder- und Jugendmedizin. Wir haben sehr ausführlich darüber berichtet, über die Situation. Mit welchem Szenario rechnen Sie denn im kommenden Winter, wenn man sieht, was die Termine angeht, was die Verfügbarkeit angeht, auch die Behandlungskapazitäten für psychisch kranke Kinder und Jugendliche?
Ich würde das gerne voneinander trennen. Lassen Sie mich mit der zu erwartenden Infektsaison zum Winter beginnen. Wir haben ja aufgrund der Erfahrung der letzten beiden Winter, die am Ende dann wirklich sehr belastend waren, sowohl für die Behandelnden in den Kliniken, in den Praxen, aber auch für die betroffenen Kinder und Eltern, zumal wir ja fast 2,5 Jahre Immunferne hatten, also auch sicher die Abwehrkräfte geschwächt waren, haben wir ja den Prozess fortgesetzt. Wir haben ja laufend in diesem Jahr, auch im Sommer, jetzt einen großen Gipfel gehabt, wie wir uns gemeinsam darauf einstellen, auch ein gemeinsames Papier mit allen handelnden Akteuren, dass die Krankenhäuser jetzt schon darauf achten, Personalreserven wirklich auch wieder aufzubauen, zur Verfügung zu stellen. Zur Wahrheit gehört, in Vergangenheit ist die Kindermedizin bei den Krankenhausverwaltungsdirektoren nicht hoch gewesen, weil sie nicht ausreichend vergütet war. Hat man andere Disziplinen, mit denen man Geld verdienen konnte, aufgebaut, und Kindermedizin war ein Stiefkind. Das hat sich ja schon geändert. Das haben wir ja mit dem Bundesminister letztes Jahr schon geändert. Und dieser Prozess muss vorangehen. Das ist das Erste. Dann ist natürlich wichtig Arzneimittel. Das ist ein ganz schwieriges, heikles Thema. Wir appellieren, wir tun alles. Wir haben auch das Bundesgesetz mit begleitet. Wir sehen das noch nicht ausreichend. Auch hier gilt, alle Ressourcen gut einzusetzen, dann natürlich die Zusammenarbeit ambulant-stationär, auch die richtige Inanspruchnahme der praktischen Angebote der Kinderärzte, aber auch vieler Allgemeinärzte, die kindermedizinische Kompetenz haben. Und nicht zuletzt, allen voran natürlich wir als Eltern, Großeltern, Betroffene, dass wir tatsächlich auch in unserer Beurteilungskompetenz auch uns nochmal sicher fühlen können, wann gehe ich, aus welchem Grund, wohin. Und wenn es ein echter Notfall ist, dann müssen die Leute kommen, aber auch ein bisschen überlegen, wenn ich das erste Symptom sehe, was ist die Fieberentwicklung, trinkt mein Kind. Und wir selbst sind jetzt schon dabei, alle Infektentwicklungen, sei es der RSV, sei es Influenza, zu beobachten, um uns auch in Entwicklungen darauf einzustellen. Aber es wird auch nochmal für uns alle herausfordernd werden. Die Glaskugel ist leider noch etwas trüb. Wir wünschen uns alle, also ganz so herausfordernd wie im letzten Winter wird es meines Erachtens nicht werden, weil da waren auch die Effekte Pandemie, RSV, Erschöpfung, Krankenstände in den Kliniken, 28%. Auch in den Praxen waren die Kolleginnen durch die Pandemie einfach auch ausgemergelt oder auch ausgezehrt. Und es hatte sehr früh begonnen letztes Jahr. Wir haben jetzt noch keine Anzeichen auf den frühen Beginn der nächsten Infektionswelle. Und zur Psychiatrie noch einen letzten Satz. Wir haben es jetzt ja tatsächlich krankenhausplanerisch Betten aufgebaut, diese entfristet, also nochmal 140 neue Betten dazu. Und wir werden die Krankenhausplanung für Kinder- und Jugendpsychiatrie noch weiterentwickeln und noch auf bedarfsorientierte Messziffern noch mehr stellen, wie wir es jetzt im letzten Jahr getan haben.
Ein großes Thema ist natürlich auch der Bereich Pflege. Sie haben das Innovationsprogramm 2023 aufgesetzt. Da gibt es ja manche sinnvolle Dinge. Senioren, Wohngemeinschaften werden gefördert. Was aber nicht gefördert wird, sind ja so die Pflegeeinrichtungen, dass das Land sich da dran auch beteiligt. Jetzt fordern das immer mehr Kommunen und sagen, dadurch wird es natürlich auch immer teurer, weil sich das Land da nicht beteiligt.
Wir werden auch weiterhin, also das Land ist ja noch weit, bevor wir die Regierung übernommen haben, aus der Heimbauförderung ausgestiegen. Im Übrigen mein erstes Förderprogramm für Kurzzeitpflege mit 370 Plätzen waren nicht abgerufene Mittel der Heimbauförderung, die damals nicht Verwendung fanden. Wir werden auch nicht in stationäre Heime investieren. Was wir aufgelegt haben, sind Wohngruppenmodelle, Wir wollen fördern in Quartiersobjekte, wir wollen Menschen zusammenleben, die auch die bürgerschaftlich Getragenen, weil die rein professionelle Langzeitpflege ist meines Erachtens nicht das Modell unserer Zukunft, sondern das Modell sind gemeindeintegrierte, stadtteilintegrierte, auch mit einem hohen bürgerschaftlichen Anteil. Das fördern wir und das werden wir auch weiterhin fördern.
Ich habe diesbezüglich auch eine Leserfrage von Frank Stroh bekommen. Er sagt, der Eigenanteil, den die Pflegenden in Baden-Württemberg im ersten Jahr aufbringen müssen, beträgt im Schnitt 2.900 Euro. Die Durchschnittsrente in Baden-Württemberg lag bei Frauen bei 800, bei Männern 1.300. Ein Drittel der Heimbewohner bezieht Hilfe zur Pflege, also landläufig Sozialhilfe. Ist das nicht entwürdigend für die Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, sagt er. Und wieso übernimmt dann nicht Baden-Württemberg die Investitionskosten in Höhe von 440 Euro, wie das andere Bundesländer auch tun?
Also wir übernehmen keine Investitionskosten, weil es nicht die richtige Anreizregulierung ist. Was wir aber schon seit langem fordern, ist, dass es den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch gibt. Die Pflegeversicherung ist eine Teilleistungsversicherung, keine Vollleistungsversicherung. Das heißt, dass Sie als Versicherter, wenn Sie das absichern, wissen müssen, was auf Sie zukommt. Alle Verbesserungen in der Qualität der Pflege müssen dann von der Pflegeversicherung oder steuerfinanziert abgegolten werden. Das nennen wir Sockel-Spitze-Tausch. Jetzt haben wir die Situation, dass jede Verbesserung in der Qualität, in der personellen, aber auch Preissteigerungen sofort auf den Nutzer umgelegt werden. Das stimmt. Baden-Württemberg ist da hoch, aber Baden-Württemberg hat Gott sei Dank zum einen das höchste Lohnniveau und gleichzeitig von allen vergleichbaren Ländern mit Abstand die höchste Fachkraftquote. Und wenn wir uns einfach auch dessen sicher sind, dass gerade die Versorgung im Alter auch was mit Würde zu tun hat, dann möchte ich schon auch, dass die würdevolle Begleitung und Pflege auch aufrechterhalten wird, auch qualitativ aufrechterhalten wird. Und noch der Satz, ob es entwürdigend sei. Deswegen gibt es bei uns Sozialhilfeleistungen, dass am Ende, wenn die eigenen Mittel nicht mehr ausreichen, der Staat eintritt. Das ist der höhere Wert der Sozialhilfe und der nachrangigen Hilfen. Im Übrigen, das rechtspopulistische Italien schafft diese Hilfen gerade ab.
Per SMS.
Alle, die glauben, dass Rechtspopulisten Antworten auf die soziale Gerechtigkeit bieten, sollen nur nach Italien gucken, um zu sehen, wie dort sofort gespalten wird und nur noch für Vermögende tatsächlich Politik gemacht wird.
So, wir sind auf der Zielgeraden. Sie haben nämlich auch gleich einen Anschlusstermin. Und obwohl wir in Heilbronn in der KI-Hauptstadt sind und alle setzt auf Digitalisierung, ist unsere digitale Uhr ausgefallen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir schon am Ende sind. Aber ich glaube, wir haben knapp 30 Minuten hinter uns. Und deswegen sind Sie eigentlich auch für ein Werbeverbot für gesundheitsschädliche Produkte? Ihr Freund Cem möchte ja die Brezelwerbung verbieten, habe ich gelesen.
Also diese Debatte um die Brezelwerbung, an der beteilige ich mich nicht. Ich kommt tatsächlich dafür, dass wir mehr darauf hinweisen, was nehmen wir zu uns, dass wir das wirklich wissen. Und also eine Brezeldebatte konnte ich gar keine führen. Aber zum Beispiel diese Vibes, diese Einmal-E-Zigaretten, die mit Geschmäckern angefüttert sind, das gehört nicht auf den Markt. Das ist nur dazu da, um anzufixen und tatsächlich den Konsum und den Umsatz zu fördern. Eine Brezeldebatte, ich glaube, da haben wir gerade andere Herausforderungen. Ich würde uns dazu raten, wem es zu viel Salz auf der Brezen ist, soll das ein bisschen abstreichen
machen. Eine Ja- oder Nein-Frage zum Schluss. Cannabis ist Schwerpunkt in dieser Woche. Freigabe, Ja oder Nein?
Ja, unter klaren, das kann man nicht mit Ja, so wie im Koalitionsvertrag verabredet, mit einer klaren Begleitgesetz, mit Aufklärung, weil das Ziel ist ja Harm Reduction, ist jetzt ein Fachbegriff, also Milderung der Belastung, einfach Reduktion der Begleitfunktion. Aber es geht nur mit Aufklärung. Es geht nur tatsächlich, dass wir den Gesundheitsschutz dabei stärken.
Sind wir schon beim Thema gewesen, beim Kollegen Özdemir. würden sich freuen, wenn Sie dann auch mal Gesundheitsminister in seinem Kabinett wären, wenn er als Ministerpräsident hier ins Land wechselt?
Jede Partei darf...
Ohne Ausrede heißt unsere Sendung, gell?
Jede Partei darf froh sein, dass sie Persönlichkeiten wie den Herrn Özdemir hat, die in der Lage sind, so ein Amt auszuüben.
Das heißt, Sie würden auch Gesundheitsminister machen, wenn er vorzeitig aus
Berlin... Sie wissen, dass das kein Job ist, wo man sagt, ich mache was, sondern das läuft andersherum. Das Amt muss zum Manne kommen.
Das war ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und Klartext gesprochen haben, auch was die lokale Gesundheitsstruktur angeht. Und ich glaube, da können wir einiges unseren Leserinnen und Lesern mitteilen und natürlich die Zuschauer und Zuschauerinnen, die es live miterlebt haben. Danke, dass Sie da waren, Herr
Lukas. Danke für auch diese tolle Gastfreundschaft und fand es wirklich sehr angenehm.
Danke Ihnen. Danke auch fürs Zuschauen, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir wissen ja, viele schauen sich die Sendung auf YouTube auch zu einem späteren Zeitpunkt an und werden dann den ein oder anderen Kommentar dementsprechend loswerden. Wir machen natürlich weiter hier nach der Sommerpause mit Andreas Stock wird als nächster Gast mit dabei sein und auch der Chef vom KI-Park, Norman Gräter, werden die nächsten sein, die wir hier bei Ohne Ausrede begrüßen. Sie können Ihre Vorschläge wie immer unter der eingeblendeten Adresse loswerden und unseren Newsletter bestellen, dann sind Sie auf dem Laufenden. In diesem Sinne, gute Zeit, bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.